Marke und Robe. So, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Marke und Robe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Diesmal nehmen wir unseren Podcast wieder live auf. Das heißt, wir sitzen hier in Magdeburg im Keller der FDP-Landesgeschäftsstelle. Ich begrüße erstmal ganz herzlich meinen Lieblingsmitpodcaster, die Marke, Alexander Meissner. Hallo Alex, schön, dass du wieder dabei bist.
Hallo Thomas, schön, dass ich wieder da sein darf. Mein Lieblingsmitpodcaster, die Robe, Rächer des Rechts. Und wir haben, wie immer, einen super Gast dabei.
Genau, wir sind heute nämlich wieder mal zwei Roben. Du bist also wieder in der Unterzahl.
Ja, das kenne ich ja schon langsam.
Ja, das kennst du schon langsam. Aber wird mal Zeit, dass wir mal zwei Marken.
Ich muss mal einen Polizisten einladen.
Herzlich willkommen, liebe Jana Mark. Hallo, wir freuen uns sehr, dass du da bist.
Vielen Dank, hallo auch in die Runde. Freue mich auch, dass ich da sein darf, das Team auch mal heute live sehen kann und mal live dabei sein kann, wenn man heute schon
einiges hat. Ja, Jana, wenn man so auf deine Internetseite guckt, aufgewachsen in Halle, in Halle Neustadt.
Genau.
Schön, dass es dich nach Magdeburg verschlagen hat und wir uns hier mal treffen können demnächst. Dann mal in Halle, aber heute mal hier.
Genau.
Erzähl mal, wie ist es so gewesen in deiner Jugendzeit? Was muss man so wissen über Jana Mark?
War eigentlich eine sehr schöne Zeit, auch in Halle-Neustadt. Ich bin damals auf die Grundschule Kastanienallee gegangen, auch die Sekundarschule dort besucht. Ist heutzutage, muss man leider sagen, eine Problemviertelschule geworden. Hat sich damals ein bisschen angebahnt, aber das waren für mich, als Kind sieht man ja sowieso vieles noch anders. Dennoch eine schöne Zeit, wo man auch sehr kollegial mit, sage ich mal, Kindern und Jugendlichen aus allen Herkunftsländern so gut miteinander zurechtgekommen ist. War wirklich gut und man muss ja sagen, Halle-Neustadt ist eben nicht nur Plattenbau, sondern hat sehr viele schöne grüne Ecken, ist somit einer der grünsten Stadtteile von Halle und Halle ist eine der grünsten Städte Deutschlands tatsächlich mit und habe mit meiner Familie dort eben so die Kindheit und Jugend, Teile der Jugend oder weite Teile der Jugend verbracht. Bin dann etwas später ab der 7. Klasse dann gewechselt in der Schule zur Latina in Halle, das ist in den Frankischen Stiftungen, ist so das, was man kennt, aber wie gesagt, Neustadt war wirklich eine schöne Zeit.
Dann könnten wir uns jetzt sozusagen auch auf Latein unterhalten.
Ähnlich, wir könnten es versuchen, aber es ist ja nicht umsonst eine tote Sprache.
Genau, das, glücklicherweise.
Das kann auch so bleiben, viele Jahre nach dem Latinum.
Aber Halle-Neustadt würde mich noch mal interessieren. Also ich habe ja noch so eine dunkle Erinnerung, dass Halle-Neustadt ursprünglich gar nicht zu Halle gehört hat, oder?
Genau, das war mal als eigene Stadt neben der Stadt Halle. Man sieht es auch geografisch ein bisschen. Also wir haben in Halle-Neustadt gewohnt, da war es auch tatsächlich so getrennt. Das Straßenbahnnetz von Halle hat auch vor Halle-Neustadt geendet. Man hat es dann später erst verlängert. Also was heute tatsächlich infrastrukturell sehr gut ist in Halle-Neustadt, wie ich finde. Wir haben Busse, wir haben Straßenbahnen, die durchfahren, wir haben mehrere Linien. Das ist alles gut angebunden. Das war früher eben noch anders. Mhm. Also ich kenne das noch, als man mit dem Bus in die Stadt fahren musste. Mhm. Und räumlich ist es tatsächlich ein bisschen auch durch die Saale getrennt, der Westen von Halle. War früher, sage ich mal, eine Arbeiterstadt, wenn man das so sagen kann, für die ganzen Mitarbeiter der Leune-Buhner-Werke. Und so war eben auch, sage ich mal, die Bevölkerungsdurchmischung dementsprechend früher.
Ja. Wieso jetzt die Entwicklung? Ich war da lange nicht in Halle-Neustadt. Also ich kenne es von Magdeburg, die Plattenbausiedlungen, die haben sich eigentlich ganz schön rausgemacht. Also sind zurückgebaut worden und machen heute eigentlich einen guten Wohneindruck. Wie ist das denn in Halle?
Ein bisschen ähnlich. Bei uns wird mehr in der Südstadt zurückgebaut. Südstadt Silberhöhe ist ja also unsere nächste Plattenbausiedlung. In Neustadt auch in Teilen, muss man sagen. Weil wir natürlich zwar relativ viel Wohnraum haben, aber die Wohnraumbedarfe sind eher in dem qualitativ höherwertigen Wohnraum. Und da ist man auch tatsächlich inzwischen versucht, so ein paar Pilotprojekte auch in der Halle Neustadt zu starten. Dort, wo Plattenbau früher stand, dort auch schöne Wohnprojekte zu gestalten, wobei man natürlich sagen muss, auch der Plattenbau, auch aus heutiger Sicht, wenn man jetzt viele Studenten betrachtet, ältere Menschen, wurde viel nachgerüstet mit Fahrstühlen zum Beispiel, das ist alles behindertengerecht oder altersgerecht ist, einfach barrierefrei ist. Und vom Infrastrukturellen muss man auch sagen, gibt es viele Einkaufsmöglichkeiten, viele Ärzte sind tatsächlich noch in der Gegend da, sodass man, sage ich mal, an den Hard Facts erstmal nicht viel zu rütteln hätte. Also wir haben Bäcker und alles Mögliche noch. Ja.
Also gar nicht so unattraktiv wie Platte erstmal so.
Klingt nicht verkehrt. Ja, also die Wohnungen sind wohl zu klein für größere Familien, ja, zum Beispiel. Okay, wenn jetzt einer sagt, na, wir haben drei Kinder, wir würden zwar gerne nach Neustadt möglicherweise, dann wird es tatsächlich eng, aber da ist man schon dabei, das Ganze mit ein bisschen anzudenken.
Aber geboren bist du nicht in Halle?
Genau, geboren bin ich in der Ukraine, in der Stadt Dnipropetrovsk heißt das. Ganze liegt am Dnieper, daher auch so der Name. Und ich bin mit 8 Jahren erst nach Deutschland gekommen, 1998. Dann direkt erstmal in die Silberhöhe, in die Schule, die es leider nicht mehr gibt, wie ich feststellen konnte vor ein paar Jahren. Wilhelm-Busch-Grundschule war es damals. Ja. Und bin nach einer Woche in Deutschland dann auch direkt eingeschult worden und habe meine wesentlichen Sprachkenntnisse da auch erworben. Also meine Eltern konnten vorher besser Deutsch, haben schon Sprachkurse besucht, bevor wir ausgewandert sind. Aber für mich war, sage ich mal, das Lernerlebnis eigentlich die Schule und der Umgang miteinander mit den anderen Schülern.
Ja. Also der einzige Akzent, den ich hier höre, ist der aus Halle.
Ja, das stimmt. Das stimmt, ja.
Aber das macht dich sympathisch.
Genau.
Nein, aber dann hast du ja noch durchaus noch lebendige Erinnerungen an die Kindheit in der Ukraine, ja?
Richtig, also ich wurde so von der Kindheit her, die klassische Kindheit klar, wurde dann auch noch in die erste Klasse eingeschult und mitten in der ersten Klasse sind wir dann praktisch nach Deutschland umgezogen. Und man erinnert sich an vieles, man hat natürlich danach auch nochmal das Land besucht, tatsächlich inzwischen vor längerem, ich glaube wir waren 2010, 12 das letzte Mal da, wenn ich jetzt tief in mich gehe, aber es ist schon eine ganze Weile her. Aber man verbindet natürlich immer noch so ein bisschen Heimatgefühl damit, wobei man auch sagen muss, Halle, ja, es ist ja auch eine zweite Heimat geworden. Also alle wesentlichen Lebensschritte bis auf die Einschulung sind ja in Halle gelaufen. Grundschule, Sekundarschule, Studium, ne, und alles, was an menschlichen Kontakten dazugehört,
findet
natürlich auch da statt, ja.
Hast also aktuelle Kontakte, also aktive Kontakte in der Ukraine?
Bekannte meiner Eltern und deren Kinder entsprechend, die so meine Altersklasse sind, Verwandtschaft weniger, die sind alle weltweit verteilt, muss man sagen.
Okay.
Aber wenn man jetzt gerade die aktuelle Lage in der Ukraine, die ja eigentlich schon viel früher angefangen hat, sage ich mal, mit den Maidan-Protesten und alles Mögliche, ist es natürlich immer noch interessanter von den Menschen, die man kennt, so einen persönlichen Eindruck zu haben.
Ja.
Und was ich auch ganz gerne mache, wenn man zum Beispiel Presse liest, man liest ja einen Teil in der deutschen Presse, dann gucke ich mir ukrainische Presse an, was steht da drin, dann schaue ich mir manchmal auch noch russische Presse an und man erkennt, sage ich mal, deutliche Interpretationsunterschiede, möchte ich es mal nennen. Das ist spannend und wie gesagt, umso interessanter ist es eigentlich, mit den Menschen vor Ort zu sprechen und zu sagen, wie sieht denn der Alltag ganz gewöhnlicher Menschen aus, ja, die einfach nur arbeiten wollen, ihrem Leben nachgehen wollen und möglicherweise jetzt gar nicht so politisch idealisiert sind, ja, wie in jedem anderen Land.
Also die sind gar nicht so, dass sie jetzt immer irgendwie da einer gegen den anderen und also die wollen einfach wahrscheinlich doch mit Frieden zusammenleben.
Na klar, weil
egal, was du jetzt für eine Nationalität, also was du für ein Russe, Ukraine oder was auch immer.
Also das ist bis auf einzelne Extreme, die es natürlich bei jedem Thema in jedem Land gibt, muss man dazu sagen, sind die Leute da eigentlich recht entspannt. Ja, man muss dazu sagen, ich persönlich spreche auch fast nur Russisch, nicht Ukrainisch, weil zu der Zeit, zu der ich da aufgewachsen bin, war die Aufteilung so, dass man in der Stadt eher Russisch gesprochen hat und auf dem Land eher Ukrainisch und das war jetzt auch unproblematisch. Also man konnte sich natürlich trotzdem verständigen und ja, für mich war das dann spannend, als ich in eine ukrainischsprachige erste Klasse eingeschult wurde. Das war dann nochmal schon mal der erste Sprachschock, ein bisschen, auch wenn ich natürlich verstehe, was gesprochen wird, aber fließend sprechen kann ich tatsächlich nicht. Außer Russisch, das schon.
Und was hat dich denn dazu bewogen, hier in Deutschland Jura zu studieren? Also erstmal Abitur und dann Jura? Das ist ja dann doch eine
Gibt es noch was anderes, was man studieren kann?
Verdammt.
Hätte ich fast. Es hätte was gegeben. Ich hätte nämlich fast was anderes studiert. Ich wollte nämlich relativ früh, also als Kind wollte ich Polizistin werden, tatsächlich. Also es hätte auch eine zweite Marke geben können.
Könntest du dir beim Praktikum besorgen.
Fand ich ganz faszinierend. Dann so in älteren Jahren hatte ich mir Modedesign ganz gut vorstellen können. Wir haben ja in Halle die Burg Giebichenstein als Hochschule. Ja. War auch lange Ziel, eigentlich bis zum einschließlich Abitur. Und dann hat der Sommer so zwischen Abitur und dem tatsächlichen Studium nochmal vieles bewogen in einem. Man muss sich natürlich trotzdem fragen, ja, man hat so seine Leidenschaften, aber möglicherweise muss man realistisch sein und dann auch schauen, kann ich davon leben? Ja, oder ist es das, was ich mir auch ein ganzes Leben lang vorstellen kann? Und ich wusste, dass wir in Halle eine gut angesehene juristische Fakultät haben. Und habe es einfach mal ausprobiert tatsächlich. Also es ist dann eher, sage ich mal, mit der Zeit zum Traumberuf geworden. Aber anfänglich war das, ja, man kann sich das vorstellen. Die Interessen liegen schon im Kommunikativen. Also alles Naturwissenschaftliche kam nicht in Frage.
Okay.
Alles mathematisch-naturwissenschaftliche. Aber ich glaube, so geht es ja nicht allen, aber möglicherweise vielen Juristen.
Genau.
Und,
die können nicht rechnen oder was? Nee, Spaß. Daumen.
Tatsächlich.
Das können sie tatsächlich.
Können sie wirklich nicht. Also die allerwenigsten können das, die brauchen dafür Sachverständige.
Okay. Ja. Na gut, brauchen wir auch alles.
Genau, und hat man so mal reingeschnuppert und hat eigentlich ganz gut gepasst. Also hat Spaß gemacht auch schon in der Schule.
Und bloß um das abzustellen, in welchem Bereich bist du jetzt tätig als Juristin? Gibt es ja auch eine große Spannbreite. Ja.
Das stimmt. Also wir sind ja als Kanzlei SMK sind wir so vordergründig im Bereich Unternehmensberatung tätig und dazu zählt eben vieles. Wir beraten allerdings auch Kommunen. Und meine Bereiche sind so in der Unternehmensberatung Gesellschaftsrecht, sage ich mal, alles, was zur Vertragsgestaltung mitgehört, Arbeitsrecht und das Insolvenzrecht, wenn es sein muss. Gerne auch das.
Ja. Spannend. Ja. Nicht gut.
Insolvenzrecht habe ich auch öfters mal arbeitstechnisch mit zu tun.
In der Vollstreckung wahrscheinlich, oder?
Na, Vollstreckung nicht, aber du hast ja doch diverse Insolvenzdelikte, die da drin stecken, Gläubigerbegünstigung und ähnliches, ja, da hast du ab und zu mal damit zu tun.
Mhm.
Spannend. Aber Mode und sowas, ist der völlig abhandengekommen oder?
In der aktiven Tätigkeit, als Hobby. Man schaut gern, man zieht auch was an, das ist klar.
Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
aber es ist natürlich weit davon entfernt. Also ich hatte damals auch Zeichenunterricht genommen, um die Aufnahmeprüfung zu machen. Und es ist ein Hobby. Also auch das mit dem Zeichnen. Bei meinen Eltern hängen auch ein paar schöne Bilder von mir, die ich eben gemalt habe. In der Kanzlei hängt auch was Kleines, aber das ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist tageserfüllend, weil natürlich auch die Zeit dazu fehlt, muss man klar sagen, neben vielen Dingen, die man macht.
Man könnte mal darüber nachdenken, irgendwie eine neue Robe zu designen, die man dann irgendwie tragen würde.
Moderner.
Moderner. Das ist irgendwie alles noch.
Hatte ich tatsächlich als Gag mal mit einem Kumpel diskutiert und habe dann, es gibt ja eine Verordnung, die ja sogar die Breite des Saumes regelt, also da ist man ja in Deutschland ganz klassisch, vom Stoff bis zu den Farbarten so einer Robe, natürlich Atlasbesatz oder eben Samt, je nachdem, was man dann ist, eben Anwalt oder Richter, also da gibt es sehr wenig Spielraum. Das ist eine sehr gute Idee mit sehr wenig Spielraum in der deutschen Bürokratie.
Also eine Patchwork-Robe aus verschiedenen Farben.
Also einfach mal
so
sehr bunt.
Eine bunte Robe.
Ja,
das wäre mal so mein Traum, mal so zum Gericht zu gehen.
Aber selbst an die Zöpfe wird man irgendwann rangehen. Ja. Mal sehen, was hat dich so in die Politik verschlagen?
War auch der Sommer zwischen Abitur.
War ein spannender Sommer.
Es war tatsächlich mal ein Sommer, wo man relativ viel Zeit hatte, in dem man relativ viel Zeit hatte und politisch interessiert war ich tatsächlich schon immer. Und das war der Sommer 2009 vor der Bundestagswahl. Und meine Eltern haben gesagt, na Mensch, bevor du dich zu Hause langweilst, mach doch was. Ne? Bist politisch interessiert, geh doch mal zu einer Partei, schau dir das an. Und vorgeprägt politisch war bei uns zu Hause keiner. Also wir schauen zwar immer Nachrichten und unterhalten uns darüber, aber Partei, also politisch aktiv war jetzt eigentlich niemand. Und ich habe mir dann mal alle Wahlprogramme gezogen, aller Parteien zu der Bundestagswahl. Und nach dem Ausschlussprinzip ist eigentlich nur die FDP übrig geblieben. Also tatsächlich wirklich, ne, wenn ich das von den Linken habe angefangen zu lesen, das war relativ schnell raus, den Rest weiß ich jetzt nicht mehr, aber die FDP war es tatsächlich diejenige, wo ich gesagt habe, ja,
Was hat dich da so begeistert? Also so für welche Themen waren das, die dich da so mitgenommen haben?
Zu dem Zeitpunkt noch, sage ich mal, das Prinzip der Eigenverantwortung und wirklich der freien Entscheidung in allen Lebenslagen. Ne? Weil wir sagen, jeder soll halt nach seinem Weltbild oder nach seinen Vorstellungen glücklich werden. Dafür auch Verantwortung übernehmen, klar. Mhm. Aber Eigenverantwortung heißt aus meiner Sicht auch, wer fleißig ist und was erreichen will, der macht was und erreicht das so. Und was er erreichen will, sei jedem selbst überlassen, im Beruflichen wie im Privaten. Und das war für mich so das Zentrale, dass man eben den Menschen sagt, du bist erstens im Fokus, in deinem eigenen Fokus. Mhm. Und sieh doch erstmal dich und komm voran. Mhm. Anstatt dass, wie andere Parteien das machen, sage ich mal, vom Staat her zu denken, wie nützt der Bürger dem Staat. Sondern eben das Private und jeder soll für sich das Beste finden. Ja.
Und dann hat es dich tatsächlich in die Politik verschlagen, in die FDP, und dann bist du, das ist ja auch total spannend, im Stadtrat von Halle gelandet. Genau. Du bist in den Stadtrat von Halle gewählt worden und bist Stadträtin und sogar, wenn ich das ja richtig, du bist Vorsitzender der Stadtratsfraktion.
Genau, in Halle bei uns. Mhm. Das war viele Jahre später, also es ist jetzt 2 Jahre her, dass wir die Kommunalwahl hatten, weil ich für mich erstmal immer gesagt habe, ich möchte das Studium beenden, das erste, das zweite Examen beenden, möglicherweise mal auch ins Berufsleben schnuppern, was ja nicht verkehrt ist. Um ein bisschen auch Vorstellungen zu haben, ne, von dem, was man da erzählt, und habe mir dann eben gesagt, das war so die erste Wahl, bei der ich mir das auch vorstellen konnte. Kommunal hat man ohnehin ja vieles mitbekommen auf städtischer Ebene, durch die FDP Halle schon. Ja, ich möchte kandidieren zur Kommunalwahl, und dann hat es tatsächlich auch direkt geklappt und ich bin jetzt Fraktionsvorsitzende bei uns. Wir sind 3 Leute in unserer Stadtratsfraktion und klein, aber fein. Wir hatten auch überlegt, ob wir waren vorher nur mit 2 Leuten im Stadtrat vertreten und waren mit der CDU zusammen.
Ja.
Und die hatten uns eigentlich auch überlegt, ob wir nicht wieder uns irgendwo anschließen wollen, weil 3 ist relativ klein für relativ viel Arbeit. Aber wir haben für uns damals entschieden, wir wollen eigenständig bleiben, damit wir wahrnehmbar sind. Und wir haben es eigentlich kein einziges Mal bereut, weil erstens funktionieren alle Abstimmungsprozesse relativ fix. Also wenn ich das bei anderen mit 10 Leuten oder 7 manchmal sehe, das erfordert einiges an Geduld, sage ich mal, und auch an sinnlos verschwendeter Zeit hat man manchmal das Gefühl. Bei uns geht das eigentlich recht fix. Und dazu kommt, wir sind wahrnehmbar. Also wenn irgendwo wir eine Pressemitteilung rausgeben, steht da FDP. Mhm. Früher hieß es bei CDU, FDP, ist das FDP öfter mal runtergefallen. Ja, also wofür die FDP stand, war schwierig zu erkennen lange Zeit. Mhm. Und deshalb macht das eigentlich umso mehr Spaß. Ne? Pressemitteilung, ja, nein, WhatsApp-Gruppe, 10 Minuten, einer hat es formuliert, zack, fertig, raus, genau, durch. Ja.
Aber ich muss sagen, das ist vielleicht auch ein guter Moment, nochmal für die Kommunalpolitik auch eine Lanze zu brechen. Was viele ja nicht wissen, das ist ja zum überwiegenden Teil, gerade was die Stadträte und die Landtage, die Kreistage, Entschuldigung, betrifft, ja, alles Ehrenamt. Da wird keiner bezahlt dafür, dass er sich da die Abende um die Ohren schlägt. Und viele denken ja, dass man da gleich reich wird, wenn man da als Stadtrat ehrwürdig in die Ratsversammlung schreitet. Aber das ist ja Tatsache nicht so.
Tatsache nicht so. Also, um eine Vorstellung zu haben, wir kriegen zum Beispiel pro Sitzung, egal wie lange sie dauert, in Halle 16 Euro Aufwandsentschädigung. Okay. Natürlich nicht Entlohnung, ne, da sind wir weit von Mindestlohn entfernt.
Wollte ich sagen.
Aber wenn man eben manchmal bei Ausschusssitzungen 5-6 Stunden sitzt, dann weiß man, man macht es nicht des Geldes wegen. Also das ist, glaube ich, klar. Das ist ein sehr intensives Hobby, sage ich dazu immer, weil für mich natürlich das Entscheidende immer noch das Berufliche ist. Aber das andere kommt schon gelegentlich mal so 20 Stunden die Woche zusammen im Schnitt, und durch den Fraktionsvorsitz sind da noch ein paar andere Treffen dabei. Aber es macht ja Spaß. Also ich glaube, da gehört Idealismus ein bisschen dazu. Aber andererseits denkt man sich, wenn man so seine Themen hat, wer soll es denn vertreten, wenn man es selbst nicht macht? Ja, also wer soll es denn sonst machen?
Ja, das ist ja aber inhaltlich wahrscheinlich auch oftmals nicht vergnügungssteuerpflichtig, was man da so
unterschiedlich sich anhören muss. Unterschiedlich. Also wenn man Müllgebührensatzungen berät.
Das ist wichtig, das Thema.
Das ist wichtig, das Thema, weil das ist natürlich das, was bei jedem im Portemonnaie am Ende landet landet. Also es klingt erstmal sehr, sehr banal. Aber auch da muss man genau hinschauen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich so große Kracherthemen in Halle gehabt, wie die von der Verwaltung und vielen, also den Grünen, Linken und der SPD angestrebte autofreie Altstadt.
Ja.
Da haben wir als FDP eine große Kampagne gegen gefahren. Das ist natürlich das, was massiv wahrnehmbar war, ja, und was auch, sage ich mal, infrastrukturell und auch gewerblich für die Stadt ja in den nächsten 20, 30 Jahren Auswirkungen hätte. Also es sind manchmal schon entscheidende Dinge, aber manchmal ist es eben auch sehr kollegial untereinander und man ist sich mit Parteien einig oder... Ich meine, koalieren ist das falsche Wort, ja, aber arbeitet da eben über Grenzen hinweg zusammen. Das würde es natürlich im Land oder Bundestag nicht geben, das ist klar. Aber da ist es eben Realpolitik.
In der Sache vorankommen, meinst du?
In der Sache vorankommen, was sind so deine Lieblingspolitthemen? Also jeder hat ja so sein Steckenpferd. Ja. Also bei mir ist es tatsächlich wirklich innere Sicherheit, um die ich mich in vielen Facetten mühe. Dafür habe ich von anderen Sachen eben wenig Kenntnis.
Sind wir gar nicht so weit auseinander. Also es ist bei mir ein Teilbereich, weil ich immer sage, egal ob kommunal oder welche Ebene auch immer, das ist so der durchsetzungsfähige Rechtsstaat. Also das ist für mich, neben dem Individuellen, sage ich mal, jeder soll vorankommen und das Aufstiegsversprechen, ist das aber wirklich für mich ein Herzensthema, weil, und das wissen auch viele, also das ist bei uns ein Running Gag bei Fraktionssitzungen, egal was kommt, egal Gesetzesveränderungen oder Verschärfungen oder irgendwelche Änderungen, dann kommt von mir eigentlich in ganz vielen Bereichen, warum fangen wir mal nicht damit an, die bestehenden Gesetze durchzusetzen, ne? Bestehendes Recht durchsetzen.
Ganz genau.
Wir hätten schon fast ein Trinkspiel draus gemacht, aber es ist tatsächlich so, also... Man kann sich sehr viel überlegen, aber kein Gesetz ist irgendwas wert, wenn man nicht in der Lage ist, das durchzusetzen. Und das müssen ja nicht nur Strafnormen sein, das können auch Verwaltungsnormen sein. Und auch da muss man sich fragen, lohnt sich das jetzt, das durchzusetzen? Und wenn wir es eh nicht machen, warum specken wir das Gesetz nicht möglicherweise ab? Also es geht nicht nur in Richtung nicht verschärfen, sondern auch in Richtung entbürokratisieren. Aber das ist tatsächlich was, wo ich sage, wir sprechen so oft über Verschärfungen. Waffenrecht ist ja da ein ganz großer Klassiker. Wir haben aber Schwarzmärkte und Graubereiche, da kommen wir einfach nicht ran. Das liegt natürlich auch an der möglicherweise mangelnden oder in Zahlen mangelnden personellen Ausstattung und auch in anderen Bereichen. Aber das ist für mich, sage ich mal, immer der erste Schritt zu sagen, was haben wir, was können wir davon umsetzen, ändert sich überhaupt was, wenn wir das verschärfen. Also ich kann das schärfste Recht haben, aber wenn niemand fürchten muss, dass das angewendet wird, dann ist das alles relativ lax. Ne?
Ja, das lässt sich immer leicht durchsetzen, eine Gesetzesverschärfung und höhere Strafen und noch schärfere Gesetze, da brauchst du bloß das Papier bedrucken, aber du musst das natürlich auch in irgendeiner Weise dann durchsetzen, und wenn es daran hapert.
Das haben wir als Polizei immer leidvoll, erfahren wir es immer leidvoll, wenn neue Gesetzesnormen eingeführt werden oder ganze neue Gesetze. Also Kulturgutschutzgesetz mal so als Beispiel, es ist so ein Nebenkriegsschauplatz, mit dem ich mich beschäftigen darf. Da werden Strafnormen dann festgeschrieben, aber die Umsetzung dieser Strafnormen oder die Durchsetzung dieses Rechts selber steht da gar nicht zur Debatte, also wie das nachher tatsächlich gemacht werden soll. Und in der Praxis zeigt sich dann oft, dass es völlig absurd ist, was da aufgeschrieben war. Ja. Aber es lässt sich politisch halt gut verkaufen.
Ja, es lässt sich super verkaufen. Und du kannst punkten, kannst sagen, hier, guck mal, ich habe wieder irgendwas gekonnt. Und wenn du dann mal evaluierst, was denn dabei rausgekommen ist, dann ist das oftmals nicht viel mehr als heiße Luft.
Und wir sprechen auch von Bonpflichten zum Beispiel.
Genau.
Bei denen man sich fragen muss, ob das jetzt... die große Bekämpfung der Steuerkriminalität ist, ob das der große Wurf ist, und da versucht man es eben mit dem Zoll beim kleinen Bäcker durchzusetzen, das ist aus meiner Sicht auch völlig unverhältnismäßig und daher von vornherein eigentlich zu unterlassen.
Das ist doch bei Corona irgendwie so schön unter die Räder gekommen, oder? Mit der Bonpflicht, das ist
so ein bisschen,
macht das ja was.
Ich hatte ja, wir hatten vorher mal so einen Running Gag, dass man diese Bonpflicht, also dieses ganze Thema Bonpflicht, mal in CO2 umrechnen müsste. Also was da so an Drucker, Tuner und an Papier und an Technik und Aufwand betrieben wird, also was das alles auch umwelttechnisch so für eine Katastrophe ist, wahrscheinlich hinten raus. Ja. Aber da gibt es ja etliche Gesetze, die so mittlerweile eine Unwucht haben, die man da tatsächlich glatt ziehen sollte.
Ja. Und das in der Heimatstadt von Hans-Dietrich Genscher.
Also das ist tatsächlich für sehr viele noch, und zu Recht, wie ich finde, so eine innere Verbundenheit, bei der wir erst gedacht haben, möglicherweise verfliegt das dann. Aber ich glaube, seine Bindung an Halle und die Hallenser war ja sehr, sehr groß, auch trotz aller Dinge, die er erreicht hat, auch international und national. Und so danken sie ihm die Hallenser aber tatsächlich auch. Und wir haben ja auch einen Hans-Dietrich-Genscher-Platz, ist unser Bahnhofsplatz. Ich glaube, das ist eine kleine Mindestwürdigung, die man ihm hat zukommen lassen können. Und auch ein Genscher-Gymnasium. Also die Verbundenheit ist tatsächlich noch groß. Ja.
Wie weit ist das mit dem Flughafen, mit dem Hans-Dietrich-Genscher-Airport? Da gab es doch auch Bemühungen, glaube
ja,
ich.
Ja, das für Halle, Halle.
Für Halle schwierig. Ja. Also wir befürworten das absolut. Für Halle allerdings schwierig zu beeinflussen, weil, wenn ich mich nicht irre, wir eigentlich mit unserer Beteiligung komplett raus sind als Stadt.
Glaube, ja.
Wir als hatten Stadt, ja schon nur wenige Prozente, genau. Aber ich finde, das würde sich durchaus lohnen, auch für das Land als solches. Ja, weil das eine ist, schmückt das Land sich mit dem Namen. Das ist, glaube ich, auch eine Botschaft. Ja. Also das ist,
Und unabhängig jetzt von der Parteizugehörigkeit von Hans-Dietrich Genscher, ist halt doch eine Person der Zeitgeschichte. Ja.
Richtig.
Die ganzen Wende-Jahre, in denen er sich ja halt doch sehr eingebracht hat.
Er hat eben ganz, ganz viel für die deutsche Einheit gemacht und eben auch dadurch auch für die europäische Einheit. Das war halt ein großer Mensch. Ja, das wäre jetzt nichts, wo man irgendwie sich mit verstecken müsste.
Ja, die Bilder neben Gorbatschow und Kohl, die kennt wohl jeder, wie sie da in der Natur wahrscheinlich die Zukunft Deutschlands mit ausgehandelt haben. Ja. Das hat ja bis heute Auswirkungen. Zum Glück, muss man sagen.
Weltgeschichte ist es.
Weltgeschichte,
muss man sagen.
Das stimmt, ja.
Neben dem Thema innere Sicherheit gibt es für mich noch das andere, ist für mich so das Aufstiegsversprechen, was ich möglicherweise jetzt durch den eigenen Weg ein bisschen gegangen bin, dass wenn jemand sich eben anstrengt, auch vorwärts kommt und
die Chance hat,
die Chance hat, nach vorne zu kommen und auch gefördert wird mit allen Mitteln und bei wem das eben zu Hause nicht möglich ist. Ich hatte das Glück, bei mir ging es zu Hause ziemlich gut. Ich wurde immer Unterstützung gefördert. Wir haben alle zusammen gelesen abends, klar. Aber dort, wo das nicht geht, eben den Leuten zu ermöglichen, ihre Talente zu erkennen und danach auch zu streben, was zu erreichen. Das ist das Allgemeine. Und das andere ist, es ist manchmal wird es bei der FDP ja so ein bisschen belächelt, der liberale, ich nenne es mal Feminismus, einfach die Frauen selbstbewusster zu machen. Also wir glauben ja tatsächlich, und ich persönlich auch gar nicht, an eine Quote, aber ich glaube daran, dass selbstbewusste Frauen, also es gibt sehr, sehr viele fähige Frauen, das möchte ich gar nicht in Abrede stellen, aber das Problem, habe ich öfter das Gefühl, ist, dass das Selbstbewusstsein manchmal fehlt. Also es gibt auch sehr viele selbstbewusste Frauen, die sind auch in Führungspositionen. Das haben wir bei der FDP und natürlich auch darüber hinaus. Aber ich glaube, wenn es noch mal an etwas fehlt, damit wir Gleichberechtigung abschließen, da haben es eigentlich das Selbstbewusstsein der Frauen zu sagen, ich kann es jetzt und ich kann es genauso gut wie der Mann und vielleicht auch besser. Ja. Und das ist was man tatsächlich oft erlebt, dass man sich denkt, naja, die machen das schon und wie gesagt, es gibt ganz viele andere Frauen, die auch sagen, ich übernehme Führungsrollen, aber dort einfach zu sagen, nee, erheb mal deine Stimme, mach das mal.
Ja. Und du bist ja das beste Beispiel für so einen gelebten europäischen Traum, ja, also Aufstiegsversprechen. Stimmt, ja. Also man kommt als mit Migrationshintergrund in ein Land und schafft es da dann eben doch bis in
den Bundestag.
Ja, aber also das ist ja schon, also es geht, man sieht, es geht und das muss man wahrscheinlich da, muss man möglicherweise noch ein paar Barrieren beseitigen, die da hier und da da sind, vorhanden sind tatsächlich.
Und viele Barrieren sind eben, also natürlich auch strukturell. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Schüler gewesen wäre in Neustadt, wo man eben nicht so gefördert wäre intensiv, wobei man auch sagen muss, damals war auch die Lehrersituation noch so entspannt vielleicht nicht, aber doch in vergleichsweise so entspannt, dass man auch individuelle Förderung erhalten hat. Ja? Also ich weiß, es hatten sich Lehrer mit mir hingesetzt und auch schon in der Südstadt und haben mit mir bewusst auch an der deutschen Sprache gearbeitet. Ja, ich glaube,
mit Erfolg.
Mit Erfolg, offenbar. Natürlich viel auch durch Kontakt mit Schülern, aber ich glaube, das geht heute einfach vielfach nicht, weil die Zeit nicht da ist. Nicht, weil die Lehrer weniger engagiert sind, daran liegt es gar nicht, aber weil die Zeit nicht da ist und weil natürlich sich das Problem zugespitzt hat, dass in bestimmten Stadtteilen die deutsche Sprache in den Schulen etwas weniger zu hören ist. Genau. Man muss das, glaube ich, ganz offen ansprechen, weil das ist auch so eine innere Intention von mir. Ich sage, man muss die Probleme offen ansprechen. Auch Neustadt ist so ein Stadtteil, bei dem viel gesagt wird, naja, es ist grün. Natürlich ist es grün und es ist schön und die Infrastruktur ist super, aber es gibt eben auch Probleme und um die zu lösen, muss man sie erstmal benennen.
Ja.
Da, finde ich, hilft eigentlich nichts mehr, als mal nach Neustadt zu fahren und mal zu sehen, wie sieht es denn da aus.
Das mal anzuschauen. Oh, die FDP hat ja jetzt im Wahlprogramm zur Landtagswahl auch die Talentschulen mit eingebracht. Das ist ja eigentlich sowas in die Richtung, ja, dass ich tatsächlich schaue. Genau. Also viele haben das falsch verstanden, das hatten wir oft am Wahlkampfstand damals mitbekommen. Die dachten, das wäre so eine Elite-Schule, die da so ein bisschen vorangetrieben werden soll, aber ganz im Gegenteil, es ist eher tatsächlich eine Talentschule, ja. Also,
das ist immer so das Erstaunliche, was die Leute mit der FDP in Verbindung erstmal bringen. Ne? Talent heißt nicht, wir suchen das Talent und bringen das dann vorwärts, sondern das ist für den ganz Talentierten und alles ganz toll. Und ich glaube, wenn wir ein bisschen daran feilen, aber wir sind, glaube ich, schon dabei, aber es muss immer noch mehr in die Wahrnehmung. Wir sind ja nicht die Partei derer, die schon ganz toll sind, also derer möglicherweise auch, sondern wir sind ja die Partei derer, die was werden wollen. Und dafür den Leuten den Weg zu ebnen und alles in die Hand zu geben, damit die das selbst erreichen können. Ich glaube, dafür sind wir die genau richtige Partei. Und das ist für mich auch was, wo ich immer wieder sagen muss, ich bin auch gerne hier und ich sehe das bei keiner anderen Partei.
Ich bin für die Freizeit zuständig. Ja, genau. Was machst du so in deiner Freizeit, wenn du
sofern noch aufkommt, übrig, genau.
Wenn noch Freizeit irgendwo, Restfreizeit irgendwo vorhanden ist?
Ich lese gern, das ist das eine, aber da, so viel Freizeit ist dann meistens auch wieder nicht, außer im Urlaub. Da nehme ich mir gerne auch einen größeren Packen Bücher mit an den Strand und lese dann eben intensiv. Ansonsten verbringe ich die Freizeit relativ nützlich für alle Haushaltsangehörigen. Ich koche gerne. Also ich koche tatsächlich sehr gerne.
Das ist eine Kunst.
Habe das von meiner Mutter von zu Hause so ein bisschen mitbekommen immer. Also wir haben jetzt nie große Kochstunden veranstaltet, aber es wurde zu Hause eben früher immer gekocht. Und seit ich eigentlich allein gewohnt habe oder mit meinem inzwischen Mann, habe ich eigentlich immer sehr gern gekocht. Und das ist für mich was Handwerkliches, wo ich sage, es ist Entspannung, es ist was anderes, als immer nur am Schreibtisch zu sitzen. Man kann sehr kreativ dabei sein, also es ergibt sich und auch international und alles Mögliche, was man damit integrieren kann. Und man sieht das Ergebnis recht schnell. Das also stimmt. Im Gegensatz zu politischen Prozessen, bei Jura mag das anders sein. aber das ist sowas, wo ich sage, ach, ich finde es cool, ich esse dieses oder jenes gerne und koche mir das jetzt einfach. Ja.
Findest du mir das vorstellen, so klassische ukrainische Gerichte oder eher so quer durch die
Welt? Auch am Rande, tatsächlich quer durch die Weltgeschichte. Also ich brauche nicht unbedingt Rezepte zu kochen, aber ich kaufe mir gerne Bücher oder leise mir auch in der Stadtbibliothek. Bin ich auch begeisterter Bibliotheksgänger, seit ich klein bin, tatsächlich. Internationale Bücher. Habe ich auch, alles gut. Also Stadtbibliothek, als es die noch in Neustadt gab, lag die immer auf dem Schulweg. Und inzwischen gibt es sie da nicht mehr, aber in der Stadt, also gehe ich gern hin. Und internationale Küche bildet ja so die Geschmacksknospen auf der einen Seite und macht das Angebot breit. Und auf der anderen Seite lese ich gerne Kochbücher, wo immer mal noch eine Geschichte dazu zum Beispiel ist. Ich habe jetzt so aus der israelischen Küche ein Buch, wo immer auch drin steht, ach Mensch, das haben wir bei Oma XY entdeckt. Die kocht da schon seit 30 Jahren, weil ihr Mann hat früher Hülsenfrüchte angebaut. Ne? Immer so ein bisschen die persönliche Erzählung dazu. Ist ja so wie eine kleine Reise. Ja. Die man von der Küche aus unternimmt tatsächlich. Also finde ich spannend.
Kann man dann, bevor man dann anfängt zu essen, kann man die Geschichte erzählen?
Genau. Ja. Das ist jetzt kalt. Essen darf nicht kalt werden. Nee. Ja. Also Essen ist immer fantastisch. Bloß meine Frau beschwert sich auch mal, dass man das bloß ganz kurz sieht, das Essen. Deswegen wirklich
das stimmt,
viel lange Zeit Arbeit, dann kurz auf den Tisch. Es ist ja auch das
gerade zusammen. Auch wenn man für Gäste kocht, also die Anerkennung ist durchaus da, oder wenn wir zum Beispiel in der Kanzlei Geburtstag feiern, dann wissen schon alle, wenn Jana Geburtstag hat, dann wird es lecker und dann bringe ich auch immer gern was mit und das ist dann bei uns einmal im Jahr Verköstigung und macht ja auch Spaß, Leuten was hinzustellen, wo ich sage, ich mache auch kreative Sachen mal, ich habe zum letzten Geburtstag Eigelbe gebeizt, also dann reibt man halt das Eigelb über Schnittchen oder macht eben andere Sachen, macht Hühnerleberpasteten selber mit Lavendel oder sowas.
Hühnerleberpasteten, genau. Das hört sich total lecker an.
Das ist es auch, die Kollegen werden es bestätigen.
Wir streichen uns mal deinen Geburtstag ganz rot im Kalender an und kommen dann nach Halle.
Vielleicht kannst du uns ja mal ein Lieblingsrezept in die Shownotes packen, zum Nachkochen.
Gerne.
Ich oute mich mal, ich gucke auch gerne Kochsendungen. Das zwar nicht jede, also ein paar mag ich nicht so, aber es gibt da doch so einige, das ist, die bringen einen wirklich auf gute Ideen, ja, auch so.
Mhm. Aber ich finde, die tricksen immer, die haben immer
alles scharf. Alles schnell und alles sofort.
Ja, das gibt alles auch, sieht immer toll aus und nichts geht schief oder ganz selten geht mal was schief.
Stimmt.
Das, aber gut, das ist halt Fernsehen.
Stimmt. Aber wäre eine gute Überleitung zu der Schnellfragerunde, wenn wir die machen wollen.
Ja, mach mal.
Also sind eigentlich relativ einfache Fragen. Ja oder nein.
Hat auch nichts mit Mathe zu tun.
Das ist wichtig, sonst wäre es nicht einfach.
Lass mich nochmal kurz durchgucken. Hat, glaube ich, tatsächlich nichts mit Mathe zu tun.
Ich finde das aber interessant, immer mit diesen Schnellfragen. Bringt es einen dazu, mal so relativ spontan, ohne nachzudenken, irgendwas über sich zu erzählen, wo man denkt, ach so, ja.
Wo man nicht immer danach sagt. Ja, weiß ich nicht, ob die Fragen dazu ändern, aber wir werden sehen. Okay, ja. Dann fangen wir mal an. Fisch oder Fleisch?
Fleisch.
Was hat dich zur Politik gebracht?
Ein langer Sommer zwischen Abitur und Studium, in dem man mal Zeit hatte, seinen eigentlichen Interessen nachzugehen und das mal zu vertiefen.
FCM oder HFC?
Auch wenn wir in Magdeburg sind, muss ich doch HFC sagen.
Ja, gut, alles andere wäre jetzt auch
schwierig.
Hätte mich auch jetzt überrascht, gebe ich ehrlich zu. Scholz oder Laschet?
Wenn es sein muss, Laschet, aber ansonsten gar nicht.
Dein Lieblingsort in Sachsen-Anhalt?
In den Frankischen Stiftungen in Halle gibt es einen wunderschönen Lindenhof. Da hatten wir auch einst unsere Zeugnisübergabe und da ist es wirklich sehr, sehr schön.
Oh.
Sehr ruhig, sehr schön,
da
geschichtlich.
Das ist super.
Also die Stiftung insgesamt. Okay.
Genau das muss ich in meinem Leben noch machen oder sehen.
Sehen muss ich Neuseeland, weil ich aus meiner Leseleidenschaft heraus habe ich mal Herr der Ringe gelesen und auch die Filme geschaut.
Ja.
Und da die bekanntlich in Neuseeland gedreht wurden, ist das ein großer Traum von mir, tatsächlich da mal länger zu reisen und auch die Landschaften mir anzuschauen. Ja.
Dein politisches Vorbild?
Guido Westerwelle. Weil erstens thematisch, bei vielen Dingen, nicht bei allen, aber bei vielen Dingen. Und zweitens, ich glaube, seine sehr beharrliche Art und seine sehr geradeaus Art, ja, die war möglicherweise für viele schwierig, aber ich finde das eigentlich richtig. Also bei ihm wusste man immer eigentlich genau, wofür er steht und das finde ich wichtig.
Mhm. Das Erste, was eine neue Bundesregierung anpacken muss?
Weniger Bürokratie. Entbürokratisierung insgesamt, ja.
Das unterschreibt, glaube ich, jeder.
Das löst vieles andere. Also wenn man da ansetzen würde, das würde das Leben wirklich sehr erleichtern.
Das rate ich all denen, die sich politisch engagieren wollen.
Seid selbstbewusst und bringt eure Themen ein.
Und die letzte Frage, last but not least. Freiheit ist für mich
nicht verhandelbar.
Guido Westerwelle ist, da hätte ich noch eine Frage dazu. Der war zum Teil auch so ein bisschen durch so sein Klamauk-Auftreten. Ich sag mal, die 18 unter dem Schuh und so. Da hatten wir ja auch mit Herrn Kubicki schon mal so einen kurzen Ausflug hingemacht, war ja doch ein bisschen umstritten. Ja. Das hat dich nicht gestört? Oder?
Nee, das hat mich nicht gestört. Also er war Parteivorsitzender, als ich eben zur FDP gekommen bin, war auch jemand, ohne mich jetzt vertieft mit dem FDP-Personal damals beschäftigt zu haben, der auf jeden Fall aufgefallen ist.
Hm.
Und auch wirklich jemand, der natürlich auch seine, ich will es gar nicht Schwächen nennen, aber der seine Eigenheiten hat, aber wer hat die nicht?
Mhm.
Und ich finde, wenn ein Politiker die Stärke hat, auch diese Eigenheiten öffentlich zu zeigen, dann ist auch das für mich keine Schwäche. Ja?
Mhm.
Weil so ein absolut glattgebügelter Politiker ist möglicherweise nicht das, was so die Leute anzieht. Und das fand ich bei ihm faszinierend. Und ich fand, er war ein sehr großes politisches Talent. Und da konnte man sich so als junger Mensch so jemanden anschauen und denken, ja, der macht das super. Also wie gesagt, die Themen müssen sich nicht 100% decken, aber zu vielen Punkten. Und wie gesagt, dass er umstritten war oder generell Politiker, die umstritten sind, das liegt ja oft daran, dass sie eben eine ganz bestimmte Meinung vertreten und die auch konsequent vertreten. Und wenn die andere eben nicht teilen, dann mag es ungemütlich werden, aber dann wird die Meinung davon ja nicht falsch.
Mhm.
Also das fand ich faszinierend.
Davon gibt es irgendwie immer weniger, von denen,
die so ein bisschen kantig sind,
sind und die man so tatsächlich auch wahrnimmt und an denen man sich auch mal reiben kann. Mhm. Ja, das werden immer irgendwie, werden das gefühlt immer weniger im Politikgeschäft.
Das ist manchmal schwierig. Ich habe auch so den Eindruck, dass man erst so im Nachhinein so eine Fähigkeiten erkennt. Also manche Politiker, die so zu Lebzeiten relativ profillos wirkten, die wirken so in der Rückschau ganz anders. Also ich kann mich zum Beispiel entsinnen, Helmut Schmidt, das ist ja heute jemand, wo wir alle sagen, Mann, so ein Politiker, Wahnsinn und so. Als der das Erbe damals von Willy Brandt angetreten hat, Da haben sie alle gesagt, was ist denn das für eine Kaltschnauze da aus dem Norden so ein bisschen, weil das auch so ein Kontrast natürlich zu Willy Brandt war. Ja. Und heute ist das, also vielleicht erwirbt man sich ja auch durch diese Ämter dann ein gewisses Profil, ja, dass man da reinwächst. Hast du einen Hund?
Ja.
Was hast du für einen
Hund? Eine französische Bulldogge. Also es ist jetzt kein großer Husky-Rennhund. Ich kann mit ihm nicht ganze Stadt befleiern, aber unser Viertel schafft er locker.
Kann man tragen, zur Not.
13 Kilo. Also stattliche 13 muskulöse tatsächlich Kilo.
Ja,
Aber ja.
Nimmst du den mit ins Büro?
Gelegentlich. Gelegentlich. Wir hatten ja auch in Halle. Noch nicht.
Darf man das machen zum Gericht? Tiere?
Aber wir hatten das tatsächlich jetzt, das Thema Bürohunde läuft bei uns in Halle.
Ja, ich habe das irgendwie so am Rande
mitbekommen,
da dachte ich, boah, Bürohunde.
Genau, das fordern wir gerade für die Stadtverwaltung,
ja.
Mindestens als Pilotprojekt und viele zeigen sich begeistert und die mediale Resonanz ist auch sehr hoch, muss man sagen. Ich glaube, das Thema ist tatsächlich sehr greifbar für viele und das ist für viele scheinbar spannender als jede Pressemitteilung zur Finanz- oder Haushaltslage.
Ja. Da hat sich die Welt doch ein bisschen gewandelt. Also als ich angefangen habe, so Anfang der 90er Jahre, da hast du noch Polizei, das noch sehr häufig gehabt, dass so in den Revieren schon mal der ein oder andere Kollege einen Hund oder einen Papagei, ich kann mich noch sehr gut an einen Papagei in einem Magdeburger Polizeirevier erinnern, also dass da tatsächlich Tiere auch gegenwärtig waren. Und das hat sich dann also wirklich wieder komplett verändert, sodass die heute, also heute ist das absolut ein No-Go bei uns. Also ich würde es sehr begrüßen, wenn man das wieder lockern könnte, so wie viele andere Sachen. Also wir sehen, glaube ich, viele Sachen immer viel zu problematisch und eng. Ja, das ist immer so ein bisschen...
Also Alexander kämpft für den Büro-Papagei.
Für den Bürohund. Also Papagei kann auch tückisch sein.
Wir sind ja für viele Tierarten offen, aber tatsächlich, wir haben im Büro immer mal verschiedene Hunde bei uns in der Kanzlei zu Besuch. Man merkt, es entspannt einfach. Ja. Also es ist jetzt nicht nur so ein Spleen, sondern es ist ja wissenschaftlich belegt, dass das Büro zum guten also auch generell Tiere zum guten Arbeitsklima beitragen. Aber wenn ich dann immer die Debatte höre, aber was ist jemand, wenn jemand eine Tierallergie hat? Aber was ist, wenn jemand Angst hat? Aber das, aber dies, na und aber was ist denn, wenn kein Problem da ist? Wieso probieren wir es nicht einfach? Man kann ja miteinander reden. Und wenn da eben einer starker Allergiker ist, dann kommt da eben da kein Bürohund mit. Ist ja irgendwie selbstverständlich,
ja, aber
man
lösbar,
kann sich ja unterhalten.
Dafür hilft Sprechen oft. Ja.
Das stimmt.
Aber Work-Life-Balance ist ja tatsächlich absolut ein Thema im Moment. Ja. Also in allen Büros, in allen Behörden, denke ich mal. Also das wird uns auch weiter begleiten. Also viele Krankheiten, glaube ich, den könnte man vorbeugen, indem man da noch mehr ansetzt. Also so ein bisschen.
Richtig.
Stellen wir Alexander Wall in seinem Büro in einer Hängematte vor.
Nee, einen Stehtisch haben wir.
Stehtisch.
Hängematte hätte ich ja auch gut gefunden, aber also es, immerhin haben wir jetzt Stehtische bekommen. Also so eine hochfahrende, sehr zu empfehlen, muss ich sagen. Also tut dem Rücken ausgesprochen gut.
Wir haben besprochen, was zu besprechen war. Ich denke, das war wieder eine interessante Episode. Jana, das war wahnsinnig interessant, das Gespräch mit dir.
Vielen Dank.
Hat
auch
Spaß gemacht.
Für die Einladung. Mir hat es auch Spaß gemacht, so ein paar Sachen zu reflektieren auch nochmal. Ja, das sind ja nicht alltägliche Dinge. Man macht ja vieles, ohne mal so vertieft über manches nachzudenken. Aber das ist doch immer wieder schön.
Ja.
Hat mich sehr gefreut.
Und wir laden uns natürlich knallhart ein.
Bitte.
Zum Geburtstag, wenn Jana im
kocht. Bundestag genau, für kocht. Die ganze
genau, für die Fraktion.
Ja, genau.
Wir fangen ja klein an.
Schön, dass du da warst.
Ja, schön, dass du da
Vielen
warst.
Vielen Dank. Und bis bald im Bundestag oder in Halle, aber ich denke, wir sehen uns auf jeden Fall.
Auf jeden
Fall. Hier oder dort nochmal.
Schön, wir freuen uns. Also dann, bis zum nächsten Mal. Wir sagen Tschüss und Dankeschön und auf Wiedersehen.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.